7 Tore Wahnsinn in Graz. Rapid hat nicht nur einen Pfarrer, sondern auch einen Bischof. Und Handball macht Spaß in Klagenfurt. Ansa-Konferenz Episode 23. Kick it like 1995. Let's go.
Nichts abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Findet ihr auch, dass die österreichische Bundesliga die beste Handballliga der Welt ist? Experiment K spricht hier auf YouTube den Fehlpfiff der 10. Runde der Admiral-Bundesliga an. Kurze Erklärung, Austria-Klagenfurt gegen Austria-Wien, glaube ich 7. Minute. Yannick Robac bekommt den Ball an die Hand und im Grunde ist einem jedem klar, das muss jetzt ein Elfer sein, aber es gab keinen. Wie habt ihr die Situation gesehen?
Ich finde nicht, dass er den Ball an die Hand bekommen hat.
Und was dann?
Er hat die Hand zum Ball bekommen. Es war tatsächlich ein Handball-Goalie-Move.
Ja, sicher nämlich auch. Stimmt. Ja, wirklich. Also wie im Grunde ist er in den Tee gegangen, ist
und
gesprungen.
Hat sich so breit wie möglich gemacht.
Ja. Wie kann man das nicht sehen? Also vor allem, wenn man dann eben auch noch die Unterstützung hat des VAR.
Ich glaube, niemand war sich so sicher, dass das eigentlich ein Elfmeter ist, als der Robert selber, weil man, wer die Bilder eben gesehen hat, der hat die Hand dann eigentlich ziemlich schnell hinter seinem Rücken ein bisschen versteckt und sich auch weggedreht und sich wahrscheinlich in dem Moment gedacht, scheiße, das wird jetzt ein Elfer sein. Ja, hat es ja nicht gegeben. Danke für nix. War.
Also, ich finde, du kannst als Schiri ja einen Fehler machen.
Ja.
Nur dafür ist ja der War aus, um den auszubügeln. Also das ist irgendwie, wenn es als... Als letzter Innenverteidiger über den Ball drüber haust, kann das ja mal passieren. Nur darf dann halt der Goalie dahinter nicht auch noch über den Ball drüber hauen.
Man muss halt dem Schiedsrichter auch zugutehalten. Er hat sich halt dann auch entschuldigt und nach dem Spiel auch eben klar gesagt, das war ein Fehler. Es hätte Elfmeter geben müssen, das muss man schon noch an der Stelle erwähnen. Respekt dafür. Hat es in letzter Zeit nicht immer gegeben.
Ich glaube, das ist die richtige Kommunikation. Ja. Wollte ja erwähnen, Sebastian Gieshammer hat ja dann bei den Kollegen von Sky dann auch diesen Fehler eingeräumt, hat dann eben auch davon gesprochen, dass es eigentlich ein Elfmeter hätte sein müssen. Natürlich immer schwer als Schiedsrichter, wenn man in so ein Interview geht, weil dann kritisiert man ja indirekt auch ein bisschen den VAR, hat er versucht auch ein bisschen das rauszunehmen, diese Brisanz. Aber ich glaube, es ist besser für das österreichische Schiedsrichterwesen, haben wir eh schon, glaube ich, vor ein paar Monaten einmal besprochen, wenn man nach solchen Fehlern einfach auch dazu steht, denn dann ist die Sache auch für die meisten, glaube ich, vielleicht jetzt nicht gegessen, aber es ist dann weniger genervt sein das in der österreichischen Fußballgabe.
Das ist fürs ganze Leben ein guter Rat, man zu seinen Fehlern steht, wenn man welche macht. Ne?
Okay, aber gibt es genügend Gegenbeispiele?
Du hast jetzt da weniger Erfahrung drin, weil quasi
fehlerlos durchs Leben geht. Ja, ich weiß, kenne ich nicht, aber nein. Ich meine, ich finde es ganz interessant, was Heiß SCR 1899 geschrieben hat. In der Wirtschaft ist es möglich, gewisse Sparten und Kompetenzen zu outsourcen. Muss die Bundesliga auch einen Schritt in Richtung machen und das Schiedsrichterwesen outsourcen und ausländische Schiedsrichter zu verpflichten, weil man es selber nicht hinbekommt?
Nein.
Würde ich auch nicht sagen.
Würde ich auch nicht so. Aber man hat ja die Expertise jetzt mit Viktor Kasai auch nach Österreich geholt. Und es ist natürlich extrem dumm gelaufen und es war eine depperte Situation. Aber ich will es jetzt nicht größer machen, denn das VAR-Thema nervt mich und macht mich ein bisschen müde.
Ja. Geht fast jede Runde mit solchen Diskussionen.
Gibt ja noch ein paar andere Themen, beziehungsweise auch Schiedsrichterentscheidungen, die wir heute noch besprechen müssen. Aber wechseln wir zum Titelkampf. Sturm 22 Punkte, Rapid 21 Punkte. Da kommt so ein bisschen so dieser 90er Titelkampf-Vibe bei mir hoch. Wir aktivieren unseren Teletext-Flashback und sehen, zuletzt gab es so eine Konstellation nach 10 Runden im Jahr 1995. Patrick, erzähl mal, wie war das damals?
Kann ich mich sehr gut erinnern. Datum war ja von der Tabelle der 3. Oktober 1995. Bin ich 2 Wochen später auf die Welt gekommen. Mhm. Aber ja, dass Vorwärts da die 10 Niederlagen hatte, das hat mich damals schon ein bisschen geprägt.
Legendäre Saison, der Vorwärts ja ohne Sieg, dann nach 36 Runden auch da gestanden. Und dennoch, also für mich war das die erste Bundesliga-Saison, die ich wirklich auch bewusst wahrgenommen habe.
Ich habe da die Tabelle von den Kollegen von Weltfußball vor mir, die das ein oder andere Schmankerl, weil da sind 3 Sterne drunter, hat. Das Spiel Vorwärts Steyr gegen LASK Linz wurde beim Stand von 0-2 in der 73. Minute wegen eines Flutlichtausfalls abgebrochen, da sich Steyr weigerte, nach der Reparatur erneut anzutreten, wurde das Spiel für 3-0 für den LASK-Strafe verifiziert. Und auch gut, noch einmal LASK beim Spiel der 30. Runde Salzburg gegen LASK nahm LASK-Trainer Günther Grundsteiner 4 statt der erlaubten 3 Spielerwechsel vor. Spiel strafe verifiziert. Kann das schon mal passieren, finde ich.
Kann dem besten passieren. Spieler, Otto Reagel, damals Kaiserslautern.
Nein, Kaiserslautern war es wohl. Ausländer, ne?
Ja, stimmt, ja.
Aber du kannst nicht einfach, viermal wechseln. Das ist so, wenn du heute sechsmal wechselst.
Ja, Wahnsinn.
Ist nur irgendwer da, der spielen will.
Interessant finde ich die Torschützenliste nach 10 Runden damals. Ein Herfried Sabitzer, der Vater von Marcel Sabitzer, auf Platz 1 dahinter Christian Stumpf und Arnold Wettel. Und für mich ganz interessant, Erwin Dampfhofer. Das ist so ein Name, der könnte aus einem Ritter Falk-Krimi entspringen. Finde ich geil.
So krimimäßig oder was?
Ja, nein, es ist so, der Dampfhofer Erwin ist dann irgendwo beim Mord verwickelt gewesen. Das Herz ist in so Ritter Falk-mäßig. Ja. Nein, damals bei der SV Rydia gewesen. Okay. Aber am Ende blieb es ja auch in dieser Konstellation. Rapid erster, Sturm zweiter, großes Finale am 36. Spieltag mit dem direkten Duell Rapids gegen Sturm und Rapid hat 2-0 gewonnen und den 30. Meistertitel fixiert. Aktuell schaut es anders aus, Sturm auf Platz 1 und wir müssen ein bisschen über die Blackies sprechen, die unfassbar gut performen aktuell. Letzten beiden Spielen, wir haben sie des Öfteren in dieser Saison schon kritisiert, weil irgendwie es hat spielerisch nicht so cool gewirkt, aber mittlerweile schaut das auch gut aus.
Ja, der SK Sturm ist endgültig in dieser Bundesliga-Saison angekommen und just in jenem Oktober, den wir als sehr, sehr schwierig für den SK Sturm prognostiziert haben. Mhm. Jetzt haben sie halt nach den Spielen gegen Salzburg und dem Derby ein Torverhältnis von 10-2 und 6 Punkte mehr am Konto und da kann man echt nur den Hut ziehen. Auch wenn man die Begleitumstände noch mit einbezieht, also vor allem die verletzungsbedingten Abwesenheiten der Herren Wüterich und Goran Stankovic.
Hat ja auch Taktikfuchs auf Twitter die Frage gestellt, Sturm kommt immer besser in Form und ist aktuell wohl das Maß der Liga. Kann Sturm in dieser Form und Formation, obwohl 2 Topspieler langfristig fehlen, jemand stoppen?
Aktuell nicht. Also vielleicht hat es auch einfach die Ausfälle von diesen 2 gebraucht, damit es jetzt so läuft, wie es ist. Sturm macht es einfach momentan ziemlich gut und das auch trotz der Champions League Strapazen eigentlich. Ich weiß nur noch gegen Stadt Brest halt eben, was dann in der Liga hat es dann auch ein 0-3 gegen den WRC gegeben. Aber sonst jetzt, wie sie sich halt eben präsentieren in der Liga, ist halt schon bärenstark. Ich meine, Salzburg eben 5-0 abschießen und dann nach einer Länderspielpause eigentlich jetzt wieder in einem Derby, ja, ist ja auch nicht das leichteste Spiel, noch einmal 5 Tierl halt eben schießen. Läuft gerade alles ziemlich gut bei Sturm.
Ja. Ich glaube, so eine personelle Notsituation kann ja manchmal auch positive Entwicklungsschritte bewirken bei anderen Spielern. Ich glaube, da haben wir beste Beispiel Michael Ballack damals vor der Weltmeisterschaft 2010, hat er sich verletzt. Deutschland war unter Schock, aber im Grunde hat sich da eine komplett andere Spiel-DNA bei Deutschland entwickelt. Und ich glaube, dass ich würde jetzt ja nicht diesen krassen Vergleich zu Sturm ziehen, aber trotzdem finde ich, dass diese Spieler, die jetzt da eben mehr gefordert sind, eben auch abliefern.
Ja. Also Geierhofer in der Innenverteidigung wirklich stark in diesen Wochen, gefällt mir sehr gut. Und dass Chukwuane Sechser spielen kann, haben wir drei ja eh immer schon
gewusst. Immer, oder?
Jetzt aber, wissen wir es auf jeden Fall.
Nein, aber macht er gut. Also von dem her, ich bin wirklich positiv überrascht, so wie es momentan einfach spielen, Sturm. Also es sind jetzt in der Bundesliga 3 Siege in Folge und generell die Art und Weise, wie man eben aktuell, wie das Werk läuft, das macht ein bisschen, glaube ich, auch Angst den anderen Clubs, die eben vielleicht jetzt noch nicht so in Tritt gekommen sind, Red Bull Salzburg, denn da könnte Sturm vielleicht in den nächsten Wochen ein paar Punkte mehr rausholen.
Man muss dazu sagen, Red Bull Salzburg ist nach Verlustpunkten immer noch punktegleich mit dem SK Sturm.
Also, das weiß, ja.
Das vergisst man immer sehr gerne.
Absolut, aber gerade jetzt noch diese Partie gegen Altach, sie haben wieder 3 Punkte geholt. Also von dem her, es ist ja dann eh.
Vielleicht löst das ja auch was in ihnen jetzt aus. Weißt du, was ich meine? Jetzt haben sie Champions League halt eben gegen Dynamo Zagreb. Mhm. Und was ist, wenn sie da Erfolgserlebnis einfahren, dann sind sie für mich auf jeden Fall wieder voll da.
Und ich meine, sagen wir es, wie es ist, die Meisterschaft wird in der Meisterrunde nach der Punkterklärung entschieden.
Absolut, absolut. Aber ich glaube, so Frühform ist jetzt auch nicht schlecht für generell für die Brust. Vor allem,
ja,
wir haben ja immer gesagt, in den ersten 8 Runden, das war, ich meine, da war Sturm immer, glaube ich, gefühlt erster, zweiter oder dritter, aber wir haben es eigentlich immer kritisiert.
Nein, nein, alles gut. Und deswegen, wir loben sie und wir loben sie auch zu Recht. Nur um auf diese Ursprungsfrage zurückzukommen, ich würde nach 10 Runden jetzt noch nicht davon sprechen, dass irgendjemand nicht zu stoppen ist.
Ja, in
dieser Liga.
Der Jule Links hat auf YouTube gefragt, nachdem bei Sturm jetzt in der Liga augenscheinlich wirklich der Knopf aufgegangen ist, für wie realistisch haltet ihr die Titelverteidigung? Weder Rapid noch Salzburg waren wirklich überzeugend in den letzten Spielen. Salzburg ja, aber Rapid finde ich jetzt da... waren jetzt vielleicht jetzt nicht diese souveränen Siege mit dabei, aber das 2-2-1 gegen Happe geht unterm Strich in Ordnung, meiner Meinung nach.
Sehr realistisch. Man muss aber halt auch sagen, es ist halt einfach ein Dreikampfstand jetzt. Ja. Mhm. Es sei denn, irgendwer hat eine negative Spirale und dann können sich die anderen vielleicht absetzen, aber ich ganz ehrlich, Sturm hat gute Chancen auf eine Titelverteidigung, wenn sie so weiter performen wie jetzt gerade.
Mhm. Ja.
Gehst du mit?
Ja, gehe ich mit. Sehr gut. Mindestens 33,3% Titelchance.
Was?
Sogar Steppert, Mathematiker.
Ja, Wahnsinn, ja. Wenn schon einer, der bei den beiden letzten Sturmsiegen auch im Fokus stand, Mika Bireth, der liefert aktuell gehörig ab. 8 Tore in 10 Spielen. Er trifft alle 99 Minuten in der Bundesliga. Um wie viel Kohle wird man sich diesen Sommertransfer im kommenden Sommer vergolden lassen? Das riecht so ein bisschen nach Heulund.
Schauen wir mal, wer dann der Sportdirektor eben ist und das entscheidet. Mal schauen, ob der so viel Geschick mitbringt wie ein Andi Schicker.
Wollte gerade sagen, die Frage ist, wer sich dann dafür verantwortlich ist, dass es Sturm sich vergolden lässt.
Ja, aber ich meine, der spielt sich ja selbst in die Auslage von dem. Ich gehe davon aus, dass egal wer dann am anderen Ende des Telefons abhebt, es werden gute Angebote eintrudeln, wenn der so weitermacht. Ich meine, der gute Laufbahn bisher hingelegt, in meiner Arsenal in der Vergangenheit im Lebenslauf stehen zu haben, ist schon mal positiv. Du kommst zu Sturm, wirst binnen ein paar Monaten Fanliebling, Top-Goalgetter der Mannschaft, du wirst Meister, holst den Cup, du spielst Champions League, knüpfst in dieser Saison nahtlos an der Vorsaison an. Also von dem her, das schaut schon sehr gut aus.
Ja.
Ja, muss einfach sagen, Bireth ist einfach ein Unruheherd, der ist sehr giftig. Ich glaube, gegen den spielst du als Verteidiger eher ungern. Ne? Ich würde ihn auch irgendwie positiv gesehen, ja, als so eine kleine Kretzen halt irgendwie auch sehen, ja. Weil er halt, er provoziert ja auch.
Mhm.
Auch vor allem bei den gegnerischen Fans. Da lege ich jetzt eher so ein Bild drüber, wie er einfach, nachdem sie halt eben vor dem GAK-Block gejubelt haben, dann eigentlich mit so einem schelmischen Grinser halt eben so wegläuft. Ja. Finde ich ganz, ganz witzig. Ja. Der wird auf jeden Fall einiges an Geld in die Sturmkassen reinspülen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Bin halt gespannt, wohin seine Reise gehen wird. Ja, ich sehe ihn nämlich wirklich eigentlich auf der Insel, um ehrlich zu sein. Ich glaube, er hat ja auch vor kurzem erst gesagt, dass er sich eine Rückkehr zu Arsenal wäre erstrebenswert natürlich. Er wäre ja auch blöd, wenn er das nicht sagen würde.
Ich meine, ich finde es ja arg, dass wir haben, glaube ich, vor paar Monate drüber gesprochen, dass Sturm sie denn nie leisten wird können. Sonst Meister geworden haben sie im Grunde Mika Bireth geleistet.
Sie haben auch ein paar gute Transfers getätigt und einiges an einem lukriert, von daher.
Nee. Nein, also wenn du so denkst, wie oft eigentlich auch diese Laien von Sturm kritisiert worden sind, auch von den eigenen Fans, wo man eigentlich keine Perspektive hat, diese Spieler an den Verein zu binden, weil sie eben von Arsenal kommen, da hat man eben das Gefühl, dass die dann nicht in Österreich bleiben. Bei Mika Bireth war es anders. Ich glaube, es ist ein gutes Gegenbeispiel, dass man eben auch aufzeigen kann, auch wenn man solche Spieler aus einer viel höheren Liga nach Österreich holt, wenn man ihnen das richtige Umfeld liefert und sie sich wohlfühlen, kann es auch weitergehen in Österreich bei Sturm. Und ich glaube, das ist das beste Beispiel, Mika Bireth.
Nein, ich sehe es auch so. Also Sturm ist sicher ins Risiko gegangen mit dieser Verpflichtung im Sommer, aber es scheint sich derzeit auszuzahlen und ist dann auch wichtig für Sturm, dass sich es auszahlt, weil Mika Bireth dann in weiteren Verhandlungen mit ähnlichen Spielern noch als Role Model dienen kann.
Wie es eben ein Heulund auch war. Ich glaube, wir den vielleicht da als das Paradebeispiel genommen haben. Ich meine, er ist auf dem besten Weg, der erste Sturmspieler seit der Saison 2021-22 zu werden, der die 10-Tore-Marke in der Bundesliga knackt. Das finde ich eigentlich wack. Das sind letztes Jahr Meister geworden und haben keinen Knipser gehabt, der über 10 Tore erzielt hat. Braucht Sturm Graz überhaupt einen Stürmer der Güteklasse, Mika Bireth?
Hä? Nein, sie brauchen nicht.
Passt sehr gut. Nein, keine Ahnung, war eine depperte Frage. Ich habe jetzt irgendwie, hab irgendwo hin wollen und habe nicht gewusst,
braucht ein Verein einen Spieler, der Tore schießt?
Nein, schau. Nein, aber jetzt, ich finde es einfach so skurril, der Sturm, wenn du einfach die letzten Jahre hernimmst. Dass der, ich meine, er hat jetzt schon mehr Tore als Markus Pink in der Saison 2018-2019. Damals mit 6 Toren Sturms bester Bundesliga-Torschütze. Also Sturm hat in den letzten Jahren im Grunde jetzt keinen so diesen einen Knipser gebraucht. Ich glaube, ein guter Vergleich an Manchester City, wo man ja auch immer gesagt hat, du brauchst nicht diesen Brecher, diesen Neuner, wie es ein Erling Haaland ist, und der Erling Haaland wird bei Man City dann irgendwie untergehen, ist dann anders gekommen. Und ich glaube, dass das Sturm Graz jetzt dann noch auf der Qualitätsstufe eine Etage höher hieven lässt.
Ja. Und schauen wir es uns kurz an. Letztes Jahr Kitaschwili mit 9 Toren in der Bundesliga, bester Torschütze. 22-23 Sakaria und Emega jeweils mit 9 Toren. 21-22 Jakob Jancho 14 Tore. Mhm. 20-21 Jakob Jancho 9 Tore. 19-20 Kirill Despodov 8 Tore. 18-19 Markus Pink 6 Tore. Und der letzte, der ernsthafte Goalgetter, war im Sturmtrikot Hisdini Alaa.
Der
17, 18, 20 Tore.
Beste Sturmtorschütze des 21. Jahrhunderts in einer Saison mit 20 Toren. Denn Ivica Vastic hat zwar 1999, 2000 mit 32 Toren eine noch bessere Quote, aber da hat er eben einige Tore auch im alten Jahrtausend noch erzielt. Also von dem her sind schon interessante Stats.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Bireth diese 20 Tore von Deniala auch noch knacken wird, sofern er im Winter Sturm nicht verlässt. Mhm. Wovon ich aber nicht ausgehe. Also.
Na, läuft wirklich sehr gut bei Sturm, läuft auch sehr gut bei Mika Bireth, aber es wurde ja auch anderorts noch gespielt. Unser Rundenrückblick zur 10. Runde in der Admiral-Bundesliga. Wir starten bei der Partie Red Bull Salzburg gegen den SCR Altach. Die Roten Bullen haben gewonnen, aber es war eine schwere Geburt.
Es war Arbeitssieg, aber Arbeitssiege sind, glaube ich, ganz gut für die Moral derzeit in Salzburg.
Fast noch interessanter allerdings die Rotation auf der Torhüterposition.
Ja, surprise. Auf einmal war Alex Schlager im Tor. Nachdem ihn Ralf Rangnick im ÖFB-Team ja auch einmal aufgeboten hat, hat sich wahrscheinlich jetzt Pepi Lanners gedacht, so, gute Idee, mache ich auch. Vor allem, er war ja auch gleich wieder Kapitän. Ja, ich finde es schön. Ich finde es cool, dass da Schlager wieder im Tor steht und dass seine Sache auch gut gemacht. Beim Gegentor hat er nichts machen können. Ja.
Ja, aber was heißt das jetzt für Janis Blaswig? Weißt du das jetzt?
Dankerl.
Oder ist es jetzt so ein Ding, Alter, einmal so, einmal so? Ja, Bundesliga Schlager, Champions League, Blaswig oder?
Das werden die nächsten Wochen zeigen. Keine Ahnung.
Also, ich finde es natürlich schon, für Janis Blaswig ist ein Schlag ins Gesicht. Also, im Grunde, du gehst als Kapitän, als Einser-Goalie rein in die Saison und ist mir schon klar, er wird die letzten Wochen wieder auch mitbekommen haben, was so abläuft, auch medial. Aber trotzdem ist es natürlich.
Ich hab nicht damit gerechnet, dass ein Wechsel kommt auf der Torhüter-Position. Also wenn, dann vielleicht eher erst über den Winter, dann Vorbereitung immer aufs Frühjahr, da vielleicht dann an irgendwelchen Stellschrauben halt eben schrauben. Aber dass er jetzt auf einmal nach der Länderspielpause wirklich einen Schlager aufstellt, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Aber da sind wir wieder bei dem Thema, das wir anfangs hatten. Manchmal ist es ganz gut, Fehler einzugestehen.
Ja, absolut. Ja, ich sehe ja auch so. Und ich glaube, dass es vielleicht von Beginn an noch besser gewesen wäre aus Sicht von Pep Leinders, wenn er zumindest so eine Konstellation gemacht hätte à la, was war es, Claudia Bravo, Marc-André Ter Stegen damals beim FC Barcelona, wo Claudia Bravo in La Liga gekickt hat, also das Tor gehütet hat und Cup und Champions League im Grunde Marc-André Ter Stegen gespielt hat. Wenn du zumindest so eine Konstellation hast von wirklich zwei gleichwertigen qualitativ starken Goalies, das den anderen komplett außen vor lässt. Mhm. Hätte ich vorgeschlagen.
Vielleicht lasst auch zwei Monate den spielen und zwei Monate den anderen.
Ja, ganz ja. Aber schwierige Situation, gewonnen haben es trotzdem 2-2-1, die Partie noch gedreht in der Schlussphase. Vielleicht noch viel wichtiger als die Rotation auf der Torhüterposition, die Rückkehr von Moritz Kjærgaard. Der war ja schon in den ersten Runden einer der entscheidenden Spieler bei den Salzburgern und schlussendlich dann Konaté und Edmund Baidoo mit den beiden Treffern.
Aufpassen auf Edmund Baidoo.
Glaub, vor allem in der Champions League, weil dafür ist er nicht im Kader.
Nein, aber das wird er noch.
Glaube ich auch. Dann war am gleichen Spieltag am Samstag eben auch noch das Grazer Derby. Sturm gewann also mit 5-2. Ein bisschen müssen wir schon noch drüber reden, über den Jubel von Yusuf Gazibegovic. Der hat ja schon für viel Aufregung auch gesorgt. Wie seht ihr die Situation? Darf er das?
Da gehen die Emotionen mit dir durch, halt eben. Außerdem, das muss man auch zugute halten, er hat sich nach Spielende ja auch dafür entschuldigt, dass er es jetzt nicht mehr machen würde, eh klar, aber in der Situation handelst du halt irgendwie nicht logisch oft einmal, ja, und rein nach der Emotion. Und ich meine, GRK-Spieler haben sich ja dann eh auch aufgeregt, ich habe sie eh kurz vorher angesprochen und gehört halt vielleicht auch ein bisschen zu einem Derby dazu, ich würde das jetzt da nicht so an die große Glocke hängen.
Ja. Dürfen du das übermäßig gut, finde ich es jetzt nicht.
Hat er eine Gelbe dafür bekommen eigentlich?
Weiß ich gar nicht.
Ich weiß auch nicht.
Aber ja, also sicher so. Ich glaube, es ist eben aus der Emotion heraus, kann das schon mal passieren. Ich glaube, auch wenn ich jetzt mit, wie alt bin ich, 37 Jahre sagen würde, ich hätte es nicht gemacht oder ich würde es nicht machen, aber ich würde nicht für mein 24-jähriges Ich sprechen. Könnte aus der Emotion nämlich auch passiert sein. Also von dem her hat er die Soffal geschrieben auf Twitter, friendly reminder, dass Munas Tabur etwa 5 Minuten vor sämtlichen Fankurven des Landes gebetet hat, wenn er traf, war euch allen wurscht. Bejo in Spiel 1 vor der Sturmkurve an die Gruber jedes Mal, aber jetzt bei Gazi ein Fass aufmachen. Mi, mi, mi. Und im Grunde ist es halt das Grazer Derby, sprich, du weißt ganz genau, dass so die Emotionen hochkochen. Wäre jetzt das Gleiche, wenn es bei Rapid ging. Bei Rapid Austria wird es jetzt natürlich.
Haben wir vorhin nicht so lange Zeit gehabt, als Bernhard Zimmermann.
Stimmt.
Von aus der Gruppe gejubelt hat, nur hat er halt dann eine zweite Gelbe gekriegt und ist mit Gelb-Rot gegangen.
Ja, natürlich. Das war natürlich wirklich ikonisch. auf der Gegenseite, GRK, wieder kein Sieg. 2-5 verloren. Ich meine, wenn ihr sich die Tore angeschaut habt, 3 von 5 schießen sie sich selber. Ich habe keine Ahnung, was beim GRK los ist, aber die haben einfach die Scheiße am Fuß fast gepachtet. Also wenn du wirklich gerade erste, zweite, dritte Tor anschaust, im Grunde, das waren alles so ein bisschen Selbstfaller.
Allein, dass du ja eigentlich den Anschlusstreffer erzielst zum 1-2 und das wurde dann halt eben nicht gegeben, ich glaube Abseits war es, und dann im Gegenzug kriegst du das dritte Gegentor und auf einmal steht statt 1-2 3-0 für Sturm und dann kommst du sogar noch einmal ran eigentlich an den 3-2. Das ist ja das, was den GRK heuer, so blöd es klingt, auszeichnet, dass sie ja trotzdem nicht aufgeben und immer wieder sich zurückkämpfen. Und wie oft haben die wirklich in dieser Saison schon 2 Tore Rückstand dann wieder aufgeholt? Im Endeffekt sind sie dann eigentlich mit maximal einem Punkt einfach da gestanden. Ja. Ich wüsste jetzt nicht mehr als Gernot Messner, wo ich die Hebel ansetze, damit wir da wieder rauskommen. Ja.
Also die Frage, wo der GRK die Hebel ansetzt.
Das ist defensiv halt leider echt nicht Bundesliga-tauglich teilweise. Und sie haben, muss man auch sagen, viel Pech.
Ja, das wie gesagt, beim 1-0, beim 2-0 und ich glaube beim 4-2 oder also Jovicic hat ja beim 1-0 den Ball abgefälscht von Gazibegovic. Gancznik hat beim 2-0 im Grunde Kitaschwili angeköpft und Meyerhofer lenkt den Ball selbst dann ins Tor beim 3-0. Ja. Wenn du da die letzten Runden anschaust, ich glaube so die meisten Tore gegen Treffer des GRK hat der GRK sich fast selber geschossen. Und ist bitter. Ich bin gespannt, was passiert. Die Rielsnek im Sky-Interview ja auch sehr, ich würde jetzt nicht sagen kryptisch, aber
naja, was heißt zusammensetzen und reden?
Ja.
Für mich nichts Gutes. Vor allem, wenn es dann davor vor einer Länderspielpause noch einmal eigentlich so wie eine Jobgarantie halt eben bis zum Derby halt einfach auch noch geben wird und dass man noch dran glaubt, mit ihm den Turnaround zu schaffen. Ja, jetzt nächstes Spiel daheim gegen Rapid. Mhm. Und dann hast du halt eben gegen jede Mannschaft schon einmal gespielt. Und wenn da halt eben kein Sieg da steht, dann wird es auch für einen Aufstiegstrainer, glaube ich, sehr eng.
Befürchte ich nämlich auch aus Sicht von Gernot Messner.
Übrigens, wir reden gerade Stand 11.19 Uhr.
Ja, ja, also, kann weiß, jederzeit was passieren. Ding, ja. Ja. Wechseln wir weiter nach Linz. Blau-Weiß gegen den WAC. 0-1 verloren. Der WAC holt die 3 Punkte. Mhm.
Weil Wu mit seinem Premierentor in der Bundesliga
ja.
Hat bei Kopf das einzige Tor in dieser Partie erzielt. Und das zeigt sich wieder mal, dass der WRC unter Didi Kübauer bei Standardsituationen sehr stark ist.
Es zeigt sich mal wieder, dass die erste Saison von einem Didi Kübauer bei einem Club mal wieder grandios ist.
Wieso ist das so?
Ich glaube, das ist so der richtige Motivator. Ja, Der nimmt dich halt mit in einen Bann und dann irgendwie in der zweiten Saison.
Ist ein kompletter Downfall oder was?
Also nein, ich weiß es nicht gewesen. Aber es ist ja irgendwie schon so Didi Kübauer typisch halt einfach. Es war ja eigentlich bei allen seinen Stationen so.
Ich meine, der haben wir vergessen, bei Rapid hat er schon über einen längeren Zeitraum dann auch, so da, auch Leistung abgerufen. Aber ja, na, wirklich 10. Treffer nach einer Standardsituation in dieser Saison kann sich beim WRC wirklich sehen lassen. Auch Wittek von Blau-Weiß mit ganz starken Saves in Halbzeit 1 und irgendwie auf der Gegenseite war zu wenig los von der Offensive von Blau-Weiß. Da hat es im Grunde wirklich nur eine große Chance gegeben von Sylvain Valnaire.
Eigentlich gutes Timing gewesen, dass der Wittek jetzt wieder fit ist.
Valnaire. Ja, absolut.
Wenn Lux jetzt mit seiner Schulterverletzung erleben. Ja. Was da hätten sie auf den vierten Goalie sogar zurückgreifen müssen. Oder was wäre der dritte gewesen? Ich weiß jetzt nicht. Deswegen gutes Timing, auch wenn sie verloren haben.
Ja.
Aber dass der Wittek wieder da ist, das ist ja schon ein guter.
Ich meine, arg eigentlich beim WRC haben in der Saison schon 12 verschiedene Spieler Pflichtspieltore erzielt. Mhm. Da ist vielleicht jeder bei denen.
Brauchen die keinen richtigen Clips?
Braucht der WRC Tore?
Braucht man einen schon Weismann, um Tore zu schießen?
Wenn nein, sie also brauchen, ist ein Ballo und ein Zukic. Weil ja, das sind die Offensivmotoren schlechthin. Ja, Wahnsinnssaison bislang.
Machen wir weiter. Mhm. Sonntag, Rapid gegen Hartberg. 2-1 gewonnen. Die Hütteldorfer, starke erste Halbzeit, dann aber doch nachgelassen. Nach dem Seitenwechsel.
Nachgelassen ist noch ganz nett beschrieben eigentlich. Mhm. Also ich habe da von Rapid wenig gesehen dann auf einmal in der zweiten Halbzeit. Ja. Musst ja dann eigentlich wirklich schon sagen, dass ein Punktgewinn für Hartberg eigentlich mehr als verdient gewesen wäre. Ich bin mir erstens auch nicht sicher, ob dieser Hedl-Monster-Safe nicht eigentlich doch hinter mit vollem Umfang hinter der Linie war. Man kann es halt, wir haben ja keine Torlinientechniker.
Ja. Und keine Kameras auf der Torlinie.
Ja, das ist eigentlich auch verrückt, aber ja.
Deswegen,
ja, man wird es halt nicht wissen. Die einzigen Bilder, was ich gesehen habe, sind halt alle leicht verzerrt, deswegen schwierig.
Ja, da brauchst du halt den VAR dann auch nicht zur Rate ziehen, ja. Weil der kann es nicht klar auflösen. Wenn die Vereine es gerne hätten, dass sowas klar aufgelöst werden kann, dann müssen sie halt Geld in die Hand nehmen, damit in jedem Stadion dort Kameras stehen. Mhm. Das sieht relativ einfach.
Aber der VAR wurde ja mal aktiviert, Handspiel von Boller.
Wird in Hütteldorf das beste Beachvolleyball gespielt. Schöner Bagger.
Ja, aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob man das auch ahnden kann, dieses
Das Handspiel. Vom Robert also, war klarer als das vom Boller, aber...
Das war trotzdem keine natürliche Handbewegung. Der hat beide Arme da oben, stoßt den eigenen Mitspieler mehr oder weniger weg. Gell?
Ja.
Man darf sich von Rapid-Seite nicht aufregen, wenn da ein Elfmeter-Pfiffer eben gegeben wird. Hm.
Im Grunde trotzdem, 3 Punkte sind in Hütteldorf geblieben. 5. Saisontor von Dion Bellio und generell Rapid bleibt zu Hause ungeschlagen. 5 Siege und 1 Remis, Tordifferenz 11-5. Und das Goldtor hat sein eigentlich Liga 2-Vibes mit sich gebracht. Noah Bischoff mit seinem ersten Tor in dieser Saison für Rapid 1. Für Rapid 2 hat er schon getroffen.
Jetzt hat er sich warm geschossen für den FC Noah am Donnerstag.
Ja, wirklich geil, oder? Perfektes Timing.
Schon.
16 Nicke hat geschrieben, war das der Durchbruch für Noah Bischoff und wird er jetzt so scoren wie in Liga 2?
Ich glaube, so scoren wie in Liga 2 eher nicht. Aber für ihn auf jeden Fall mega wichtig, dass er da jetzt einfach mal angeschrieben hat, sein erstes Tor halt eben für Rapid in der Bundesliga. Ich weiß nicht, das ist halt schon sehr viel Konkurrenz auf der Offensivposition bei Rapid. Ich glaube, der wird jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich noch ein bisschen öfter vom Bankerl kommen.
Der ist mir jetzt aber wirklich gut aufgestellt in der Offensive und ich frage mich nach wie vor, warum man eigentlich, Ryan, ich bin mir nicht sicher, ob man ihn so ausspricht,
Mai.
Mai. Ja. warum man den eigentlich geholt hat. Denn du hast Burgstaller, du hast Bejo, du hast einen Wurmbrand, einen Bischof und du hast noch einen Tobias Hedl auch. Also das sind schon zwar fünf Stürmer, die du mittlerweile bringen kannst.
Du, das ist der rote Faden der Episode. Du hinterfragst einfach jeden Stürmer da heute.
Wieso nicht?
Aber Sturm, Biere,
nein, aber was, Sturm. Nein, aber ganz ehrlich, du hast ja fünf. Ja, aber du brauchst du diese, die Qualität da vorne brauchst du schon, aber brauchst du die Quantität in der Breite. Wenn du eh schon fünf hast, du musst ja irgendwie auch die Spieler bei Laune halten.
Vielleicht spielen ja international, spielen Cup, spielen
ja, alles. Vielleicht ist die medizinische Abteilung bei Rapid einfach besser als bei Stoke und deswegen ist er da.
Ja, kann aus.
Weißt du nicht.
Nein, aber auf jeden Fall, Rapid bleibt oben dran, Platz 2 momentan für die Hütteldorfer. Weiter geht's in Tirol, in Innsbruck mit der Begegnung WSG Tirol gegen den LASK. 2:1 haben die Linzer gewonnen. Aber was war das für ein Tor von Cem Üstündag?
Fein. War stark.
Ja.
War wirklich stark.
Ich hätte nicht gemacht dann.
Ich hätte nicht gehalten.
Ja, nein, Wahnsinnstor. Ja. Sieht man selten. Immer wenn ich so einen Deal sehe von so einem Fan, denke ich immer zuerst einfach an Diego im Dress von Werder Bremen, wie er damals dieses wunderschöne Tor.
Gegen Bayern, oder?
Boah, nein, ich weiß.
Ich glaube, das war gegen Bayern, glaube ich.
Bin
ich
mir nicht
da hat es dieses Mega-Duell gegeben, Bayern gegen Werder Bremen, random. Diego gegen Franck Ribéry, wo Franck Ribéry einen Mega-Skill auspackt hat. Glaube ich, irgendwie so den Ball aus der Luft mitgenommen hat und dann den Gegner wohl eher, ja, irgend sowas. Und ich glaube, das war in der gleichen Partie. Aber
nein, mal
den
nicht.
Kollegen Tom Olemin gefragt, der hat das sicherlich noch im Kopf.
Aber finde ich immer wieder schön, man sieht es ja wirklich nicht alle Tage halt immer. Ja. Und das gibt mir immer so Flashbacks an frühere Diego bei Bremen Zeiten. Na, braucht das nichts, aber braucht's immerhin die Däumen, er hat es einmal wieder gespielt, also ja. Von daher schön.
Vor allem, weil Maxi Entrup wieder getroffen hat. LASK 1908 hat auf Twitter gefragt, warum glaubt ihr, spielt Maxi Entrup noch nicht Stamm beim LASK? Für mich ist der in der kurzen Zeit, die er bis jetzt gespielt hat, 10-mal besser als Ljubicic.
Ja, er hat ja, also jetzt war er nicht Startelf, aber in der Partie davor hat er starten dürfen, gegen Austria Klagenfurt war das.
Ich glaube, der hat es einfach von der Kraft her noch nicht in den Beinen.
Eben.
Nach der langen Verletzungspause. Ich finde, wir sollten noch kurz über Robert Schuler reden.
Ja.
Also wie in jeder Episode. Ja. Braucht der LASK einen Robert Schuler?
Also, braucht er? Na klar, ne. Jetzt hängt sich nicht auf diese scheiß Frage auf. Das Robert war einfach falsch formuliert.
Hast du nicht fluchen?
Also, ja, Robert Schuler inzwischen in 11 Pflichtspielen, 6 Tore und 6 Assists in der Saison.
Ja, komplett irre. Also er ist wieder richtig on fire. Taugt mir auch, dass das bei dem einfach wieder so läuft und im Grunde korreliert das ja auch mit diesem Leistungsanstieg der Linzer.
Habt ihr letzte Woche schon nicht geredet über Robert Schuler?
Ja, natürlich haben wir über Robert Schuler gesprochen.
Letzte Woche haben wir gar nicht geredet.
Letzte Woche nicht.
Also machen wir ja. Kannst nächste Woche dann wieder. Da bin ich nicht da.
Ich weiß, Harald ist schon wieder nicht da.
Ich bin schon wieder im Urlaub.
Ist nur mehr im Urlaub, Alter.
Chefredakteur muss sein.
Unfassbar.
Das ist ein Wahnsinn.
Der Marvin hat auch geschrieben, Entrup hat jetzt in 4 Ligaspielen 3 Scorer. Wie kann es sein, dass er nicht startet und wird er auf Dauer Ljubicic aus der Startelf verdrängen? Ist das perspektivisch die Nummer 9 des LASK? Und Ljubicic dann nur mehr Backup?
Halte ich für nicht unwahrscheinlich,
ja. Ja, ich auch. Wer weiß, vielleicht lässt sich Markus Schopp auch was ganz Neues einfallen und spielt auf einmal mit einer Zweierspitze und auf dem Zehner dahinter ist halt den Robert Schul und puh, dann wird es nicht spielen. Okay, das macht der Schopp nicht.
Aber es war wieder so ein klassisches Entrup da, oder? Dort, was zum Erben gibt, dort war er halt.
Ja. Hätte er noch ein zweites machen können in der Nachspielzeit.
Ja, stimmt. Ja. Großchance gehabt, aber trotzdem. Also läuft wirklich gut auch unter Markus Schopp. Man klettert auch Platz 7, nur mehr ein Punkt hinter den Stadtrivalen Blau-Weiß-Linz und der LASK seit 6 Spielen ohne Niederlage. Zum Abschluss, eine Partie haben wir noch offen, Austria-Klagenfurt gegen Austria-Wien. Wir haben schon über das Handspiel von Robac gesprochen, hat kein Elfer gegeben, im Grunde alles ohne Folgen geblieben, weil die Austria, also die Wiener Austria schlussendlich ja dann eh gewonnen hat. Deswegen ist das Thema, glaube ich, auch nicht so groß, wie es gewesen wäre, wenn die Wiener nicht gewonnen hätten.
Ja, sehe ich auch so. Haben sich jetzt über den Strich gearbeitet, was für die Austria nicht so ganz unwichtig ist.
Ja, ja. Definitiv. Ich meine, Patrick Schimani hat dann zu diesem Handspiel Folgendes geschrieben, nachdem der VAR heute die neue Regel vorgeführt hat, dass offensichtlich ein Feldspieler temporär als Tormann agieren darf. Wenn man mit beiden Füßen in der Luft ist, denkt ihr, es wird sich taktisch durchsetzen, einen Verteidiger neben dem eigenen Tormann zu platzieren? Könnte man nicht einfach gerne mal wieder mit einem fliegenden Torhüter spielen, so wie...
Boah. Ja, ich glaube, einen Verteidiger neben dem Tormann zu platzieren, wenn der den Ball mit der Hand spielen kann, sobald er in der Luft ist, ist halt blöd, weil es halt jegliches Abseits aufhebt.
Ja, das stimmt.
Und bei Flachschüssen auch nicht so.
Ja, okay, aber du könntest dann immer den Schritt zurückgehen. Du bist ja außerhalb vom, du gehst ja ins Tor rein.
Aber nur für den Angreifenden, nicht für den...
Achso.
Verteidigenden.
Nein. Wenn du verletzt draußen liegst.
Ja, der Angreifende. Aber es geht nicht, wenn du kannst nicht einfach neben
dem
Tor stehen.
Ja, aber wenn du verletzt.
Nein, es geht nicht.
Wenn ich verletzt. Kann uns das bitte wer aufklären? Da bin ich mir nämlich nicht sicher.
Ich kläre dich gerade auf.
Ja. Kann das bitte jemand anderer machen? Ja. Okay, bist du sicher?
Ja. Also, sonst kann ja da hinten einer stehen und der dann im entscheidenden Moment einfach einen Schritt zurück macht.
Die Frage ist ja, wo stehst du immer da hinten? Das muss ja, eigentlich in, nein, trotzdem so Abseitssituationen stehst du nicht dann.
Nein, es geht nicht.
Okay.
Ja. Passt.
Ich glaub's. Zweiter Sieg in Serie für die Austria. Stark gemacht von Mandy Gruber. Das Tor.
Also gesagt, gut. Mandy Gruber.
Oder? Andy Gruber. Okay. Alter, was ist mit euch? Andy Gruber. Mandy Gruber. Andy Gruber. Andy Gruber. Rede ich heute so. Also,
weiß nicht, dass so du was getrunken gestern
müssen. Nein, gar okay. Nicht. Deswegen. Einfach nur lang aufbleiben. Andy Gruber.
Ja. Ja, war schön.
Ja, das war alles, was es jetzt zu dieser Austria-Partie zu sagen gibt, oder was? Ja.
Jetzt kommen da noch 784 User-Fragen.
Sehr gut. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Fuck-Ansa-Konferenz.
Ich sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine Heiz die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Weiter geht's mit der Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus. Zunächst aber eine Frage an euch, an die Community. Wie schaut eure Top 6 am Ende des Grunddurchgangs aus? Rein mit eurem Ranking in die Kommentare. Und wie schaut euer Ranking aus, denn da gab es auch eine Frage von Boller SCR. Wir haben jetzt fast die Hälfte des Grunddurchgangs durch. Wie sieht am Ende eure Top 6 aus? Hälfte haben wir noch nicht durch, eigentlich erst nach der 11. Runde und trotzdem.
Also ich lege mich jetzt nicht auf die tatsächliche Platzierung fest, aber meine Top 6 am Ende sind Sturm, Rapid, WRC, Salzburg, LASK. Und dann wird es schwierig.
Austria oder Blau-Weiß? Kommt wieder Austria Klagenfurt. Was? Happerk?
Ja.
Ja.
Okay.
Hätte ich genauso zugesagt eigentlich. Hätte ich genauso gesehen.
Okay.
Bei Happerk und Manni Schmidt.
Nein, ich meine, passt eh. Es ist wirklich nur diese eine Position. Ja. Ich gehe mit Blau-Weiß. Ich gehe mit Blau-Weiß. Aber eigentlich muss ich Austria Klagenfurt rein. Es gibt es nicht. Austria Klagenfurt nicht im... Nicht oben.
Ja, jetzt ist der Peter Packl Trainer der Saison, jetzt geht es halt auch.
Jetzt ist es ja wurscht, oder was? Nächste Frage von HPS, das Comeback von Red Bull Salzburg. Was ist am Gerücht Schmadtke als Sportdirektor dran?
Ey, das ist komplett an mir vorbeigegangen, um ehrlich zu sein.
Schmadtke?
Ja, wirklich.
Ja?
Ja, den Klopp, also das mit dem Klopp natürlich mitbekommen, aber wirklich? Dann ist alles andere untergegangen für mich.
Wären wir natürlich auch.
Also die Welt auch, aber.
Ja.
Ja. Ja.
Also Turnaround würde ich jetzt mal sagen, das Comeback von Salzburg, schauen wir mal, also spielerisch ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben. Schmadtke als Sportdirektor, weiß ich nicht.
Ja, wenn jetzt die nächsten Wochen auch nicht ganz super toll laufen, halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass da irgendwie im personellen Sektor auch was passiert.
Ja, das glaube ich auch.
Dass es dann eher Bernhard Seehofer erwischt als Pep Leinders.
Vor allem, wenn da
liegt auf der Hand.
Ja. Diese Liverpool-Connection im Red Bull-Kosmos ja eigentlich jetzt auch ziemlich gefördert wird.
Als nächstes kommen Navigator, da komme ich mit einem Minute zurück.
Navigator, ja, ja, stimmt. Wen kennt man noch? Dominik Schoberschlei hätten es gerne.
Erling Haaland war auch einmal.
Ja, stimmt, aber nicht Liverpool.
Nein, das nicht.
Lukas, an was denkt ihr als erstes, wenn ihr Grazer Derby hört? Beziehungsweise welches Spiel, welche Situation etc. verbindet ihr mit dem Grazer Derby? Für mich sind es zwei Situationen. Ich glaube, es sind ähnliche wie bei euch.
Ich denke an Hannes Kartnick und Harald Fischl.
Ja, stimmt.
Hannes Kartnick im GRK-Trainingsjackerl, ich weiß nicht, was er
Verkaufsstand, glaube ich, hat er da irgendwie am Fanshop irgendwas verkauft, weil er eine Wette verloren hat. Ja. Stimmt. Du?
Tatsächlich eigentlich nur dieses vom Günter Neukirchner, oder? Das ist die nächste depperte Frage.
Ja.
Das ist für mich, das verbinde ich als erstes, wenn ich Grazer Derby höre.
Verbinde eigentlich auch sehr das, was war Stadioneröffnung, Sturm gegen GRK damals im Arnold Schwarzenegger Stadion mit dem 4:0, das verbinde ich eigentlich auch. Und eben Günter Neukirchner, sein legendäres Interview, habe ich natürlich auch im Kopf. Frage an euch da draußen, was kommt bei euch? Was poppt da sofort für Szenen oder Spiele auf? Unstoppable Reds, warum schafft es der GRK doch ins obere Playoff?
Weil vielleicht die Quali-Runde in oberes Playoff umbenannt wird.
Ja, das ist die einzige Chance, glaube ich, für den GRK. Mittlerweile da, ich glaube, das sind momentan andere Themen, die beim GRK schlagend sind. Andi, aka AL08, wie kann der GRK Tabellenletzter sein, obwohl wir den Future Ballon d'Or-Sieger Michael Cicur haben? Weil was hat der für eine Riesenchance gehabt, also, und was war das für eine unfassbare Parade von Skerpen?
Ich wollte gerade sagen, wenn ich an den Kopfball denke, was waren das, vielleicht 5 Meter oder sowas, ja. Sehe ich damit Ballon d'Or-Sieger eher wenig. Ich glaube, er hat es auch nicht so ernst gemeint.
Nein,
aber Michael Cicur ist, glaube ich, jeden Tag so anzogen, dass er zur Ballon d'Or-Gala gehen könnte.
Stimmt, ja. Aber echt, dieser Save von Skerpen, unfassbar. Abolro 1899. Wann sehen wir Konsequenzen bzw. jegliches Eingreifen von Viktor Kassai in der Schiedsrichter-Thematik? Mehrere Fehlentscheidungen dieses Wochenende. Es kann nicht so weitergehen.
Ich glaube schon, dass Viktor Kassai da tatsächlich im Hintergrund einiges macht und arbeitet. Selber pfeifen wir da nicht mehr.
Ich glaube auch nicht.
Wann kommt drauf.
Pierluigi Collina? Wann kommt Pierluigi Collina?
Junge, talentierte Schiedsrichter zu fördern, und es gibt ja tatsächlich welche, das hat halt nicht von heute auf morgen Auswirkungen.
Ja, das stimmt. Das muss er, dem muss man natürlich auch Zeit geben. Poi Jo, kann Sturm die Mannschaft mit Trainer zusammenhalten im Winter? Die liefern gerade alle ab. Wie immer gesagt, der Schicker holt ihn in Ilze jetzt auch noch nach Hoffenheim und dann.
B-Riff auch noch.
B-Riff
auch. Dann stürmt bei Hoffenheim einfach B-Riff und Tabakovic. Das war eigentlich auch sick.
Tabakovic jetzt getroffen. Erstes Bundesliga-Tor.
Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass irgendein Leistungsträger Sturm abhanden kommt im Winter. Aber jetzt nicht, dass alles auseinanderfällt. Das glaube ich nicht.
Kann man auch nicht vorstellen.
Na, auseinanderfallen kann ich mir nicht vorstellen, aber dass Christian Ilzer vielleicht irgendwie ein Angebot hat, das er dann nicht mehr abschlagen will, halte ich für nicht ganz unwahrscheinlich im Winter. Kann muss er sein. Nicht Hoffenheim sein. Es gibt ja noch andere Vereine auf der Welt.
Wirklich?
Habe ich gehört.
Beispiel?
Liverpool.
Okay. Stefan Hübinger, wie schätzt ihr die Chancen auf eine Meisterschaft von Rapid? 33,3?
33.
Ja, wirklich?
3,
ja. Zum Mission 33.
Ja. Das wäre doch. Ist das ein Zeichen?
Ja, ist das ein Zeichen? Patrick.
Ja, ja, es hat Dreikampf. Höchstwahrscheinlich, davon gehe ich einmal aus. Ja. Chancen stehen, wie der Harald schon richtig vorgerechnet hat.
Und abschließende Frage von Daniel Bauer 7229. Ich glaube, das ist perfekt für dich, ja, Harald.
Ach so.
Du als ÖFB-Experte. Wem seht ihr als Nachfolger von Werner Gregoritsch an oder wem würdet ihr euch wünschen und wie findet ihr generell die Nachwuchsarbeit beim ÖFB?
Ich glaube, dass jetzt sehr bald einmal der neue U21-Teamchef feststehen wird. Einer der heißesten Kandidaten ist Peter Berchtold, der aktuelle Assistent von Ralf Rangnick ist im A-Team. Macht Sinn und ist sehr, sehr wahrscheinlich natürlich, dass es jemand aus dem Umfeld von Ralf Rangnick wird und dass es da dann noch eine Vertrauensperson wird wie Peter Berchtold, der schon ja, nahe oder der sich bestens auskennt inzwischen in diesem ÖFB-Konstrukt. Liegt fast auf der Hand. Generell Nachwuchsarbeit beim ÖFB, ich weiß nicht, ob man wirklich von Nachwuchsarbeit beim ÖFB sprechen kann, die Nachwuchsarbeit machen ja tatsächlich dann die Vereine. Der ÖFB stellt halt die Auswahlen zusammen, beziehungsweise die Rahmenbedingungen, was die Nachwuchsleistungszentren NLZs angeht und BNZs und das Akademiensystem etc. Ja, da wird ja grundsätzlich viel gearbeitet und ich glaube auch, dass bei den Nachwuchsteamchefs sich vielleicht in den nächsten Monaten das ein oder andere noch verändern kann.
Ja. Finde ich auch geil. Der war ja sicher auch bei diesen Perspektivlehrgängen dabei, schätze ich einmal. Ne?
Natürlich. Ja.
Und deswegen, das wäre eine sehr naheliegende Option und würde ich auch sehr begrüßen.
Wir begrüßen jetzt den Sebastian. Der wird nämlich die 6 Spiele der 11. Runde der Admiral Bundesliga jetzt so durchtippen. Wir machen eine kurze Personal-Rochade. Patrick.
Unser Orakel.
Ja.
Sebastian.
Machst du ihm noch die Spiele auf, damit er weiß, was er tippen? Also passt ja gut. Einmal kurz wechseln.
Ich weiß ja auswendig die Spiele.
Was? Was ist? Nichts kommt, da kommt kein Karte. Nein, warum setz dich her, mach dich ein bisschen kleiner. Wir müssen dir vielleicht einen kleineren Sessel besorgen. Also heute an der Seite. Sieht man Sebastian wirklich nicht? Aber das lassen wir drin, das lassen wir alles drin. Und Haare richten, Sebastian, die letzte Runde war mäßig erfolgreich, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ja, war nicht so erfolgreich,
glaube ich. Ja. Aber alles gut, Kamera ist gerichtet. Der Patrick geht jetzt noch zum Regieposten. Harald ist schon ein bisschen nervös, Sebastian auch. Wie wird Sebastian nun die 11. Runde der Admiral Bundesliga tippen? Patrick, bist du schon bereit?
Ja.
Super. Austria, Wien gegen WSG Tirol?
2-1.
Alltag gegen Austria Klagenfurt?
1-2.
Hartberg gegen Blau-Weiß Linz?
1-1.
WAC gegen Red Bull Salzburg?
Das wird spannend. 2-2.
Aha. GRK gegen Rapid? GRK gegen Rapid, ja. Gibt es den ersten GRK-Sieg?
Ich glaube nicht, leider.
Ich glaube es auch nicht.
Ich glaube, es wird 1-2.
1-2 und zum Abschluss das Duell der Blackies, LASK gegen Sturm.
1-3, würde ich sagen.
Sturm gewinnt also mit 3-1. Bist du zufrieden mit der Performance von Sebastian?
Das sage ich dann am nächsten Montag.
Sehr gut. Patrick, willst du nochmal herkommen oder lassen wir so? Sonst mache ich einfach die Abmoderation. Also er deutet schon darauf hin, dass es das war. Das soll es gewesen sein. Ansa-Konferenz Episode 23. Wir haben noch ein paar Cross-Promotions zu machen, denn es gibt seit letzter Woche einen neuen Videopodcast bei uns, Harald.
Ja, die Dreiergondel. Für alle, die unser schon überdrüssig sind, da sitzen drei andere Menschen, die nämlich wesentlich mehr Ahnung vom Wintersport haben als wir. Die geschätzte Kollegin Dani Kulowitz, René Mersol und Maximilian Gierschele auf unserem neuen YouTube-Kanal Ski 1.
Ja.
Zieht euch das rein. Ich habe die erste Folge sehr genossen und sehr viel gelernt, auch deswegen, weil ich mich sonst relativ wenig mit Wintersport beschäftige. Aber machen das sehr, sehr gut.
Neue Episode am Donnerstag dann online. Die Zwarer-Konferenz geht morgen online mit einem Special. Du hast den geschätzten Robert Schäfer interviewt. Vom Kapfenberger SV.
Genau, viel Spaß dabei. Ist ein etwas längeres, aber doch, glaube ich, hoffe ich, sehr interessantes Interview geworden. Und ganz wichtig ist noch für alle, die jetzt gerade vor YouTube sitzen, bitte abonniert uns auf YouTube.
Ja, du sagst
weil,
das einmal.
Es stehen bald die Mitarbeitergespräche an und lieber Sebastian braucht mehr Geld und hat nur dann gute Argumente, wenn wir viele YouTube-Subscriber haben.
Sehr gut, also tu das für den Sebastian, tu das bitte für den Sebastian. Ansonsten Europacup ist in dieser Woche auch noch, also nur Videoformate von Laola 1 am Donnerstag und am Freitag dann zu den Europacup-Spielen der österreichischen Eurofighter und das soll es dann aber wirklich gewesen sein. Wir haben fertig konferiert. Bis zum nächsten Mal bei der Ansa-Konferenz. Ciao.
Ciao.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.